Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Die Tour Championship ist im Halbfinale angekommen, die WM-Finalschiedsrichterin steht fest und es gibt eine, naja, sagen wir mal, etwas strittigere Rückkehr auf die Main Tour. Darüber können wir sprechen hier bei Total Clearance und das tun wir am Freitagmorgen Brunch, wenn wir es so nennen wollen, mit Kati Hartinger. Moin Kati!
Morgen Christian! Das waren interessante Viertelfinals bei der Tour Championship. Da muss mir tatsächlich das Wort interessant rausrutschen, wenn auch vielleicht gar nicht wie erwartet. Ne? Es gab keinen Entscheidungsframe, so viel nehme ich schon mal vorweg. Und viele interessante Ergebnisse. Aber zum Glück ist auch noch was passiert. Jetzt weiß ich schon wieder gar nicht, womit wir eigentlich anfangen wollen. Aus Protest nicht mit der Tour Championship oder arbeiten wir uns erst dadurch? Du entscheidest.
Wir können eine Mischung machen. Wir machen erstmal ein kleines Thema vorweg, dann die Tour Championship und dann noch ein anderes Thema. Wir können ja mal einfach mit einer guten Nachricht, sagen wir mal so, für Schiedsrichterinnen anfangen und die Meldung, die gestern verbreitet wurde oder bekannt wurde, dann hier auch ansprechen. Dezislava Bozilova wird das WM-Finale leiten im Crucible und ist damit die erste Frau. Das wusste ich übrigens gar nicht. Ich dachte, das wäre Michaela Tett gewesen, aber die erste Frau, die tatsächlich alle drei Triple Crown Events geleitet hat, also das Finale davon.
Ganz genau. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle an Desi, die uns ja auch schon begleitet seit 2012, ne? Seit den PTCs. Also das ist wirklich eine Schiedsrichterin von mehreren, aus so einer ganzen Gruppe. Tatjana Wollaston, auch Marcel Eckert habe ich das erste Mal so richtig bei PTCs wahrgenommen. Und jetzt macht sie das WM-Finale. Herzlichen Glückwunsch. Das hat wirklich zu sehr vielen freudigen Reaktionen geführt. Unter den Fans, würde ich behaupten, Christian. Also ich habe schon immer mal wieder vorbeigeschaut. Ne, was sagen die Leute bei X? Was sagen die Leute bei Facebook? Also das war eine, alles in allem, sehr beliebte Entscheidung.
Und die jetzt auch nicht mehr ganz überraschend kam. Aber also hat dich das, also ich muss sagen, mich hat die Statistik kurz überrascht, weil Michaela Tepp, die hat doch auf jeden Fall zweimal das WM-Finale gemacht. Dass die Masters und UK nicht hatte, wusste ich gar nicht.
Ich glaube, die UK Championship war es, die ihr gefehlt hat.
Ja. Okay. Ja, gut. Kam für mich, wie gesagt, gestern ein bisschen überraschend, aber ja, Glückwunsch an Daisy und ich glaube, das passt dann soweit. Kommt jetzt aber auch nicht ganz unerwartet, ne?
Das ist absolut richtig. Ähnlich wie die Viertelfinals oder überhaupt die Matches bei der Tour Championship. Von daher passend. ich fand das eigentlich fast emotional, dass das gestern verkündet wurde. Und sie stand ja auch gestern selbst am Tisch. Sie wird das jetzt nicht gestern erst erfahren haben, denke ich mal. Aber dass das jetzt offiziell auch ist und ganz fest und in trockenen Tüchern. Und dann stand sie direkt eben am Tisch. Und das hatte sowas wie so eine Vorfeier ein bisschen. Ne? Ich werde sie dann sehen im Crucible, auf jeden Fall, weil die WM-Finalschiedsrichterin macht ja auch das erste Match des Titelverteidigers. Da freue ich mich drauf.
Genau, und passenderweise Kyron Wilson, genau den sie gestern ja dann auch hatte und der auch für ein paar lustige Momente gesorgt hat in seinem Match gegen Ding Junhui, als er da komplett über den Tisch lag, war schon interessant. Aber die Ergebnisse vom Viertelfinale waren jetzt schon sehr kurios, fand ich. So komplett konträr zu den Ergebnissen bei der Players Championship. Und dann habe ich so drüber nachgedacht und dachte, naja, aber ganz so überraschend kommt es auch nicht, weil ich habe irgendwie das Gefühl, diese Saison, Judd Trump und Kyron Wilson, ja, die überstrahlen alles so ein bisschen. Aber wir haben diese Saison so viele Spieler gehabt, die in unfassbar guter Form sind. Und ich finde, das sieht man bei der Players Championship und bei der Tour Championship jetzt so unsinnig diese beiden Turniere jetzt hintereinander weg auch waren, ganz gut. Da kann jeder jeden einfach mal an einem guten Tag komplett auseinandernehmen.
Ja, absolut. Das habe ich gestern schon auf deinem Social-Media-Account gesehen und habe zustimmend genickt. Ich hoffe auch geliked, weil da hast du einen absolut wichtigen Punkt gemacht. Das ist nicht nur so, so dieses alte Phrasenschwein-Sprichwort, was wir jetzt ja auch Jahrzehnte rumschleppen. Ja, an einem guten Tag kann ja jeder auf der Main Tour jeden schlagen. Und sowieso unter den Top 16 kann ja jeder jeden schlagen. Und jetzt ist es so, an einem guten Tag kann unter den Top-Spielern wirklich jeder jeden an die Wand klatschen, ne? Aus der Arena fegen. Also das ist schon auch was vielleicht so die aktuelle Snooker-Ära mitprägt. Ne? Also ich frage mich ja schon so ein bisschen, in welcher Ära sind wir jetzt? Sind wir in der Judd-Trump-Karen-Wilson-Rivalitäts-Ära oder sind wir eher in der Jeder-kann-mit-jedem-den-Boden-aufwischen-Ära? Also ja, ich glaube, das müssen wir dann rückblickend wieder erst entscheiden. Auch bei der Selby-Ära wussten wir erst nach gefühlt Jahren, dass wir da so richtig drin sind. Genau, also ich glaube, das ist wirklich was für die Geschichtsbücher, was wir jetzt nicht zum allerersten Mal die Saison sehen, dann sind das wirklich Spiele zwischen den Topspielern so klar ausgehen.
Und das ist es wirklich, denn ja, Best of 19 ist schön und gut, wenn dann trotzdem nur 11 bis 14 Frames gespielt werden, dann ist das irgendwie ungünstig. 10-5 war das knappste Ergebnis in den Viertelfinals und trotz dieses, naja, dann doch irgendwie zumindest ansatzweise etwas ausgeglichener klingenden Spielstandes waren alle Matches sehr einseitig. Lass uns anfangen mit dem Match, was vorgestern stattfand, Barry Hawkins gegen Judd Trump. Barry Hawkins hat in der ersten Runde ja Sean Murphy mit 10-1 auseinandergenommen mit 5 Centuries und ich muss sagen, gegen Judd Trump, er hat nicht ganz so gut gespielt, trotzdem sehr solide. Judd Trump hat nicht übertrieben viel falsch gemacht, aber die paar Fehler, die er gemacht hat, die hat Barry Hawkins dann einfach gnadenlos ausgenutzt und das Ding war nach der ersten Session durch.
Ja, Christian, weil man kann ja ein Match in der ersten Session noch nicht gewinnen.
Oha.
Aber, oha, darf ich sagen, ja, ich mache mal ausnahmsweise.
Natürlich, natürlich.
Aber man kann es schon verlieren. So ging das dem Judd Trump. Ja, so ein bisschen wusste der auch gar nicht, wie ihm geschieht. Ne? Weil das, eigentlich hätte er gewarnt sein müssen. Judd, guckst du kein Fernsehen? Bist du nicht in der Arena? Was soll denn das? War der auf dem Golfkurs? War der zwischendurch wieder in Dubai zu Hause? Also wir wissen es nicht genau, aber da hätte man sich jetzt ein bisschen besser vorbereiten können. Also würde ich von meinen Studierenden schon erwarten, ne? Dass du dir denkst, oh, der Barry Hawkins, erste Runde, okay, das kann schwierig werden. Dann überlegen wir mal, wie wir den Barry Hawkins vom Breakbuilding abhalten. Ja, das hat er nicht besonders gut hinbekommen, vor allem in der ersten Session nicht. Obwohl er es irgendwie oder der Tisch oder der Tag es geschafft hat, Barry Hawkins von den Centuries so ein bisschen abzuhalten. Ne? Da kam nur eins, Christian. Das war in Frame 13. Also Judd Trump spielte das erste Century Break des Matches. Das kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen diese Woche. Ja? Und so machte sich Barry Hawkins auf zu einem sehr soliden Vorsprung. Und das, für mich war das so ein Vorsprung, also auch wenn es richtig cool war, was er gemacht hat. Ich will das gar nicht kleinreden. Aber so richtig realisiert, wie groß der Vorsprung ist, habe ich erst, als die erste Session vorbei war. Weil es nicht wieder die Century Breaks waren. Und dann hatte Judd Trump schon mal auch zwischendrin im 5. Frame zum Beispiel, der war knapp, ne? Da hatte er Chancen, aber dann auch wieder nicht. Also es war eine tolle Vorstellung von Barry Hawkins. Und ich konnte es dann trotzdem irgendwie kaum glauben, wie groß der Vorsprung ist.
Das Schöne ist ja, wir können den Spruch für 2 weitere Matches dann auch noch rausholen. Für den Gegner von Barry Hawkins aber nicht ganz so, denn John Higgins hat sein Match gegen Xiao Guodong dann eigentlich eher in der zweiten Session gewonnen. Oder war das Ende der ersten Session dann doch irgendwie ein Stück weit entscheidend, indem beide ja so viele Centuries hintereinander weggespielt haben. Aber es ist schon kurios, also dass man, dass ein Spieler dann so ein Match irgendwie dann mal so ein bisschen dominiert, okay. Aber dass wir jetzt wirklich alle 4 Duelle hier so deutlich haben, das ist schon ein bisschen überraschend.
Ja, und also und schön gleichzeitig auch, weil John Higgins wieder am Start ist. Ne? Das war jetzt offenbar keine Eintagsfliege mit seiner guten Form, sondern er konnte hier ja einfach. Ich meine, also das Ende von der Session, na, das war schon toll, Ende von der ersten Session. Und John Higgins macht dann einfach weiter und ja, Xiao Guodong konnte sich so noch ein bisschen so ranhalten, ne, gefühlt in der ersten Session, aber dann war es am Abend halt, am Abend, in der nächsten Session gar nichts mehr. Ein interessantes Match, vielleicht trotzdem nicht mein Lieblingsviertelfinale von denen. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
Sondern? Was war dein Lieblingsviertelfinale? Ach so, ja, okay, brauchen wir nicht fragen. Gut, dann sind wir beim nächsten Match. Ja, es war das deutlichste Viertelfinale und ich muss sagen, nach der ersten Runde hätte ich gesagt, Barry Hawkins hat vermutlich für die beste Einzelleistung dieses Turniers gesorgt, bei seinem Wahnsinns 10-1 gegen Sean Murphy, aber man kann, glaube ich, sagen, Max Selby war gestern dann in ähnlich guter Laune.
Ach, schön war das. Also, vielleicht ein bisschen zu schön fast, weil ich hatte, als ich die quasi den Plan gesehen hatte, dachte ich mir, aha, das gibt was. Donnerstagabend Neil Robertson gegen Max Selby. Da habe ich mich doch heimlich gefreut. Habe es natürlich nach außen nicht gezeigt, ne, weil Tour Championship. Aber da hatte ich mich schon gefreut. Und dann war auch in diesem Match, oder vielleicht sogar vor allem in diesem Match, relativ wenig Snooker geboten in der Abendsession. Aber der war toll. Das war tolles Snooker. Aber fangen wir von vorne an, weil Max Selby war einfach krass gut. Und das hat man nach zwei Frames noch nicht gemerkt, ne? Weil Max Selby gewann den ersten, also umkämpften Frame mit einer 51 unter anderem. Und dann spielte Neil Robertson die 61, holte sich den zweiten Frame. Also so hatte man das so ein bisschen erwartet. Ne? Aber dann fing Max Selby an, sich wie ein WM-Favorit zu verhalten und spielte eine 69, eine 105, eine 68 und eine 86 davor noch. Also das war super. Dann knöpfte er dem Neil Robertson noch den knappen achten Frame ab. Ja, hui, das war Drama. Und das war ist einfach richtig gut von Max Selby. Es war richtig gut. Und dann haben wir die Abendsession und der muss eigentlich nur noch den Sack so ein bisschen zumachen, ne? Ja, und da muss ich jetzt auch nochmal kritisch mit Neil Robertson sein. Also ich meine, klar, viel zu holen gibt's nicht. Viele Blumentöpfe zu gewinnen gibt's nicht. Max Selby spielt unter anderem eine 124 im 10. Frame. Das war sehr schön anzuschauen. Und dann kommt der 11. Frame, der dann der letzte sein sollte in dem Match. Und da dachte ich mir, wow, also Neil Robertson geht wirklich komplett baden. Weil das war mal so, dass Max Selby einen langen Ball doch eine gute Handbreit verschossen hatte. Und es blieb eine rote liegen, ne? Auf die Ecktasche bei den kleinen Farben. Und Neil Robertson lochte die und lochte dann, grün war es, glaube ich, hatte dann 4 Punkte und verstellte sich total. Also snookerte sich dann schon auf die nächste rote. Und ich mir dachte, hallo, Neil Robertson, was machst du hier gerade? Ne? Und dann hat er es auch komplett verhauen und dann Max Selby bekam seine Chance, spielte die 123 Match vorbei. All das war aus der Sicht von Neil Robertson ein peinlicher letzter Frame auch. Also so selbst, also unter den Matches, die du 1-10 verlierst, das sind bei Neil Robertson nicht so viele, war das, finde ich, ein extrem peinliches Ende.
Also Max Selby 10-1 gegen Neil Robertson, also in phänomenaler WM-Form schon mal. Wie so viele Spieler. Also das wird eine sehr interessante WM-Vorschau, die wir dann für euch haben. Wir können eigentlich nur falsch liegen dieses Jahr. Gegner für Max Selby im Halbfinale wird Ding Junhui sein, der auch etwas überraschend, muss man klar so sagen, auch wenn Ding Junhui auch eine sehr gute Saison spielt, Kyron Wilson geschlagen hat mit 10-5. Und dass das überhaupt noch ein 10-5 wurde, lag dann mehr oder weniger auch fast wieder an Ding Junhui selbst, denn der hat es dann in der zweiten Session doch etwas langsamer angehen lassen als in der ersten Session. Und ich muss sagen, da muss er aufpassen. Ne? Wenn er nicht den hohen Vorsprung hat, dann verliert er das noch.
Ja, jetzt will ich aber gar nicht so wieder die sein, die so kritisch Ding Junhui gegenüber ist.
Deswegen habe ich das ja gemacht.
Okay, gut, dann haben wir das jetzt abgehakt. Ja, also ich stimme zu, wenig überraschend. Dann kann ich wieder über das Ende des Matches reden, Christian, oder? Das macht ja sowieso richtig viel Spaß bei diesen langen Matches, die dann doch gar nicht so lange sind. Also Kyron Wilson, das war so ein bisschen, na, es wäre der auf, also so wie in so einem Zeichentrickfilm, wo ein Flugzeug fliegt und jemand hängt irgendwie so am Flügel dran, ne, und klammert sich noch so fest und, ne, und das ist Zeichentrick und deswegen passiert auch nichts, genauso wie das jetzt hier einfach nur ein Snooker-Match war am Ende des Tages. Also es kam mir vor wie in einem Comic, ganz ehrlich. Ich weiß nicht genau welchem, aber es kam mir vor wie in einem Comic. Kyron Wilson holte sich dann schon immer noch so Frames und machte dann aber auch irgendwie die große Show draus, ne? Muss man schon auch sagen. Der wirkte dann so gelöst. Dann lag der halb auf dem Tisch, da hatte der Spaß und so. Und dann hatte ich aber wieder Fragezeichen im Gesicht. Also erstmal hat er auch noch eine 106 gespielt, also auch war sehr gut. Und es war wirklich so eine andeutungsweise Aufholjagd von ihm. Und dann hat man sich schon so ein bisschen Sorgen gemacht um Ding Junhui, aber ehrlicherweise ich meine, als Sing Junhui mal 9 Frames hatte, ne, und Karen Wilson immer noch meilenweit weg war. Also nach diesem 13. Frame, da wusste Karen Wilson ja, er kann sich gar keinen Fehler mehr erlauben. Und ganz ehrlich, dann war es trotz des Century Breaks eben klar, dass das irgendwann schief gehen würde. Und es ging dann schief im 15. Frame. Aber da hatte ich wirklich dann so Fragezeichen, weil Karen Wilson spielte ja weiter um 17 Snooker, die er noch gebraucht hätte. Und dann gab es aber auch dadurch, und das war dann gut für die uns Zuschauende, gab es diese tolle Szene, wo Braun so fast in der Tasche schon lag, in der Ecktasche, ne, und dann haben sie da grün so hingespielt und das wirkte wie bei so einem Kinderspiel, das war wirklich ein kinderfreundliches Match, kann man nicht anders sagen. Dann haben sie die Bälle so Mikado-mäßig da immer versucht, möglichst nahe und möglichst nicht zu sehr zu wackeln und so. Und das war auch lustig irgendwie. Gleichzeitig war Ding Junhui, glaube ich, auch genervt, weil er ja den Matchball schon lange gelocht hatte. Aber dann, Karen Wilson hat dann wirklich ihn auch in Bedrängnis gebracht und Ding Junhui hat dann aber top reagiert. Also allein, was die denn diese Ecktasche veranstaltet haben, das war wieder ein Moment. Natürlich, wir sind jeden Tag in jeder Session damit konfrontiert, wie krass gut diese Leute mit Bällen auf Tischen umgehen können. Na, versteh mich nicht falsch. Aber das war in der Ungewöhnlichkeit der Situation auch wieder so ein Moment, wo mir nochmal ganz bewusst wurde, boah, sind die einfach krass gut. Und in dem Fall alle beide. Aber am Schluss hat dann doch, ja, Ding Junhui es geschafft, dieses Ecken-Mikado zu beenden und sich dann das Match auch wirklich, wirklich, wirklich zu holen. Aber interessant, dass Karen Wilson so lange weitergespielt hat. War das ernst? War das Spaß? Da war ich so ein bisschen unsicher.
Okay, gut, dann gehe ich darauf zuerst ein. Ich glaube, das lag ein bisschen daran, dass auf dem Nebentisch dann Mark Selby ja auch so kurz einen Prozess gemacht hat. Und ich glaube, er wollte einfach für die Zuschauer noch ein bisschen was bieten. Also wäre jetzt meine Interpretation, dass er dann einfach den Abend noch mal etwas länger gestalten wollte. Oder?
Ja, ich frage mich ehrlich, weil auf der einen Seite, hallo, es ist ein Match, es geht um Geld, ne? Also ich meine, auch als Weltmeister kann man nie genug Preisgeld und Ehre und Ruhm haben. Aber gleichzeitig war er ja so weit weg und der Matchball war lange gelocht. Also ich denke ja auch, dass das mehr Spaß war, aber oder also ein ja Dienst am Snooker vielleicht mehr als persönlicher Spaß. Aber interessant, also interessante Szene auf jeden Fall. Da würde ich doch gerne den Karen Wilson mal interviewen zu.
Kannst du ja am Media Day machen. Falls er sich dann noch daran erinnert, an die schmerzliche Niederlage gegen Ding Junhui gestern. Aber auch interessant, ich dachte, nach knapp 20 Jahren, die ich jetzt Snooker gucke, habe ich jegliche Beschreibung eines Spiels gesehen. Aber kinderfreundlich habe ich, glaube ich, heute zum ersten Mal gehört. Das nehme ich jetzt in mein Repertoire auf. Also, das waren die überraschend deutlichen, aber kinderfreundlichen Viertelfinals bei der Tour Championship. Wir haben jetzt zwei Halbfinals, die durchaus vor dem Turnier so nicht erwartet worden sind, schätze ich mal. Barry Hawkins gegen John Higgins, das wird heute komplett gespielt. Beide Sessions, eine 14 Uhr, eine 20 Uhr und dann morgen am Samstag gibt es Mark Selby gegen Ding Junhui. Und ich muss sagen, nach der Players Championship finde ich diese Halbfinals jetzt dann doch richtig gut, weil sie bieten dann zumindest einen gewissen Mehrwert dann doch schon, weil es Matches sind, die wir dann jetzt noch nicht hatten, auch wenn wir die gleichen Spieler weiter dabei haben. Aber die Tour Championship hat zumindest, das können wir jetzt sagen, ihr Möglichstes getan, um ein bisschen Abwechslung zu bieten.
Ja, das ist richtig. Und die hat das jetzt auch geschafft, dass ich denke, die Players Championship gehört gestrichen. Ich hing vorher immer mehr an der Players Championship, weil John Higgins damals da so krass gut gespielt hat. Ich bin jetzt gar kein besonderer John Higgins-Fan, aber das ist einfach so, finde ich, einer der absolut magischen Momente der jüngeren Snooker-Vergangenheit. Und dann das Turnier zu streichen, da hätte ich immer lieber die Tour Championship gestrichen. Vor allem, als sie auf 12 Leute angewachsen ist. Aber jetzt, nach der Woche, muss ich sagen, also da bin ich jetzt Team Tour Championship. Also sage ich ganz leise und heimlich, weil wir protestieren natürlich offiziell weiter. Und an dem Schwachsinn, der fabriziert wurde mit dem Kalender dieses Jahr, ändert ja auch das beste Halbfinale und Final-Line-Up nicht.
Das ist absolut richtig. Und ich finde es auch weiterhin sehr lustig, dass an den ersten, ich glaube, die ersten 2 Tage haben sie das geschafft, in Wiederholungseinblendungen teilweise immer noch so diese Players Championship Logos bleibern und alles. Also ist schon, selbst bei der TV-Produktion kam man da die Woche gehörig durcheinander. Zwei kurze Sachen haben wir noch, wobei eine vielleicht so ein bisschen umstritten ist, denn die Asien-Pazifik-Meisterschaften wurden ausgetragen und da waren auch sehr gute Spieler dabei. Am Ende gewann das Ding Chang Liu mit 6:1 gegen Ryan Thomason im Finale. So viel zum Sportlichen. Das bedeutet aber, dass Chang Liu auf die Main-Tour zurückkehren wird für die nächsten 2 Jahre. Das ist jetzt für sich genommen keine große Nachricht. Herzlichen Glückwunsch an den Chinesen. Aber das bedeutet, wir haben nach Zhao Shintong jetzt den zweiten Spieler, der gesperrt war nach dem großen Manipulationsskandal auf der Tour und jetzt dann auch ein Spieler zurück, der auch nicht nur wegen Beteiligung oder Verschweigen von Dingen gesperrt war, sondern für tatsächlich Matchfixing. Und das ist schon, naja, dann eine Tourkarte jetzt mit Geschmäckle, wie man so schön sagt.
Genau, also natürlich jetzt aus der, ja, ich weiß gar nicht aus welcher Perspektive, ob ich sie jetzt juristische Perspektive nennen möchte, hat er seine Strafe verbüßt und sollte jetzt reintegriert werden in die Gesellschaft. Wie wir uns jetzt individuell damit fühlen, bleibt ja uns überlassen. Und ich glaube, dass es nicht das leichteste Comeback wird. Ich glaube, dass das wirklich nochmal eine andere Qualität hat auf der emotionalen Ebene als der Fall von Zhao Shintong, weil du hast es gesagt, das war jetzt aktives Matchfixing. Wir haben ja damals wirklich ausführlich und ich möchte auch nochmal betonen, mit größter Anstrengung und Mühe, über alles Mögliche berichtet, ne, von wegen, in was für Strukturen war der eingebettet. Er war jung, ne, das darf man auch nicht vergessen, in einem fremden Land. Ist sehr abhängig natürlich von seinem Netzwerk. Und da war halt Liang Wenbo drin, ob er wollte oder nicht, so gefühlt. Also so kann man das auf der einen Seite sehen. Das war ein junger Mann, der eine große Lebensveränderung erlebt hat. Und dann auf die schiefe Bahn geraten ist, weil das steht ja außer Frage. Auf der anderen Seite, ja, also das ist jetzt jemand, der auf beeindruckende Art und Weise auch jetzt wieder zurückgekommen ist. Ähnlich wie Zhao Shintong hat der alles kurz und klein gespielt, jetzt zumindest in der jüngeren Vergangenheit, und sehr, sehr überzeugend zurückgekommen. Aber also emotional kann ich mir auch nicht mehr helfen, als zu sagen, ich freue mich jetzt nicht sonderlich über die Tourkarte für Chang Mingyu. Was bei mir auch immer noch im Kopf rumspukt, ich habe das noch nicht weiter recherchiert und vor allem hat niemand das bisher für uns, finde ich, ausreichend recherchiert oder kommuniziert, ist, dass doch der chinesische Verband die Leute noch viel länger gesperrt hatte als überhaupt die WPBSA, oder? Das war doch damals die Geschichte. Ich will jetzt wirklich nichts falsch, das war mein Eindruck damals. Und jetzt ist er so schnell wieder da. Also als ich damals diese chinesischen Längen der Sperren gelesen hatte, hatte ich das Gefühl, dass das wesentlich länger dauern würde, bis er zurückkommt. Ähnlich wie bei Zhao Shintong. Und ja, und weißt du, worauf ich aber gar keine Lust mehr habe, Christian? Das merke ich, während ich jetzt rede, ist, dass wir wieder in so einen rechtlichen Sumpf jetzt rein müssen. Also Leute, die hobbymäßig über Snooker sprechen müssen. Also ich glaube, das nehme ich einfach auf der emotionalen Ebene Chang Bingyu übel, dass wir uns jetzt wieder damit auseinandersetzen müssen. Und der Schmerz sitzt bei mir zumindest noch tief, die Enttäuschung damals und dieses Gefühl, als Fan auch einfach betrogen worden zu sein. Also ich kann mir da nicht helfen.
Ja, auch weil man irgendwie immer noch das eine German Masters Finale, ne, im Kopf hat, wo man ja auch im Nachhinein dann nicht weiß, ob da alles koscher war, obwohl es offiziell ja keine Ansatzpunkte gibt. Aber naja, so ein 9-0 im Finale ist schon ein bisschen merkwürdig. Egal, ja. Wir müssen uns damit ja dann Gott sei Dank erst nächste Saison beschäftigen, denn Chang Bingyu wird erst für die kommende Saison auf die Main Tour zurückkehren. Und jetzt haben wir ja erstmal diese Saison und da steht ja noch einiges an. Wir haben jetzt das Finalwochenende der Tour Championship mit 2 tollen Halbfinals und dann noch einem hoffentlich tollen Finale. Und dann kommt das Highlight, auf das wir natürlich auch sehr detailliert für euch vorausblicken werden, die Weltmeisterschaft inklusive hoffentlich wieder toller Qualifikation und die Rückkehr einer Aktion, die es vor diversen Jahren schon mal gab, die auch immer sehr erfolgreich war fürs Finalwochenende der Weltmeisterschaft. Und in diesem Jahr haben sich Thomas Hein und Kollegen gesagt, das machen wir doch glatt wieder.
Dass wir das nochmal sagen dürfen, Christian, oder? Deutschland spielt Snooker, ist Snooker zurück. Ach, wie schön. Da kriege ich wirklich so Retro-Vibes direkt. Ja, also guckt nach, informiert euch, geht hin, geht in die Clubs. Ich fange heute schon damit an. Ja, pass auf, ich bin heute beim Friday-Night-Turnier in Rüsselsheim. Das ist so ein chilliges Turnier, jetzt hier nicht so Grand Prix oder so, ne? Mit den absoluten Top-Leuten, das ist ein Chill-Turnier. Und ich finde das auch wichtig, dass wir ein bisschen mehr noch darüber berichten, dass es nicht losgeht, ne, beim Grand Prix mit Snooker in Deutschland, wo die Leute Century Breaks spielen und auch Flo Nüssle oder sowas mitspielt, weil es ihm gut tut oder mitgespielt hat. Jetzt ist er natürlich Profi, dann hat anderes zu tun. Ja, sondern es gibt natürlich viel niederschwelligere Angebote auch. Und deswegen, ich freue mich richtig heute auf das Event in Rüsselsheim, wo ja übrigens auch Neil Robertson nach einer Trainingspause, wie ich hoffe, hinkommt für eine Exhibition im Mai. Auch da gibt es noch so ein paar Restkarten, glaube ich. Also versucht euer Glück bei den Breakers Rüsselsheim. Da könnt ihr Neil Robertson garantiert in besserer Form sehen als bei der Tour Championship, aber der hat diese Saison ja auch schon gezeigt, was er drauf hat. Also wirklich jemand, auf den man sich groß und doll freuen kann. Also wenn ihr nicht genug gesehen habt von Neil Robertson in dieser Woche, dann ab nach Rüsselsheim. Und wie gesagt, ich bin heute Abend schon am Start und informiert euch über Deutschland spielt Snooker, weil das ist einfach eine Retro-Vintage-Super-Aktion. Guckt in eurem Snooker-Club des Vertrauens vorbei. Und schaut einfach mal, was die euch da anbieten. Auch wenn ihr es noch nie gemacht habt, gerade wenn ihr es noch nie gemacht habt.
Absolut, und ich glaube, man hat definitiv nicht genug von Neil Roberts gesehen. Man hat ja kaum was von ihm gesehen diese Woche. So, so viel dazu. Das war es erstmal von uns. War ja eine ganze Menge, was dann doch passiert ist. Und wir hören uns wieder, wenn es ums Finalwochenende der Tour Championship geht und dann nächste Woche in die WM-Qualifikation. Wir freuen uns und ihr seid hoffentlich dann auch wieder dabei bei Total Clearance.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.
Total Clearance. Der Snooker-Podcast mit Kathi Hartinger und Christian Oehmicke.